In der EU kann es schon mal passieren, dass man für die Verbreitung unliebsamer Meinungen behandelt wird wie eine feindliche Macht. Dem Schweizer Jacques Bo ist es so ergangen. Er wird sanktioniert durch Maßnahmen, die auf seine wirtschaftliche Vernichtung abzielen. Wie es ihm geht und wie es um die Meinungsäußerungsfreiheit in der Wertegemeinschaft bestellt ist, darüber spreche ich gleich mit der deutschen Slavistikprofessorin Henrike Stahl. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Deutsch und Deutlich, liebe Frau Professorin Stahl. Sie sind Professorin für Slawistik an der Universität Trier und Sie setzen sich ein für einen Schweizer, der mit EU-Sanktionen belegt wurde, nämlich Jacques Bo. Warum eigentlich? Warum machen Sie das?
Ja, guten Tag, Herr Zanetti. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Warum setze ich mich für Jacques Bo ein? Ich setze mich für Jacques Bo, aber auch alle anderen Sanktionierten ein. Ich habe zu Jacques Bo auch persönlich Kontakt aufgenommen, aber ich setze mich auch für alle Personen, die als Einzelpersonen unter Sanktionen fallen, ein. Ganz grundsätzlich, ich werde gerne auch nachher erklären, wieso. Und speziell setze ich mich für die Personen ein, die alle, das sind mittlerweile über 50, 57, glaube ich, sind das, betroffen sind, die unter dem Paket Desinformation sanktioniert werden, das es erst seit 2024 in dieser Form gibt. Das ist neu, weil es da speziell darum geht, dass hier legale Meinungsäußerungen zu Sanktionen führen können. Und das ist eine für ein Programm, das sowieso problematisch ist, Einzelpersonen zu sanktionieren, unerhörte Verschärfung, die eben in die Meinungs- und in die Informationsfreiheit aller Bürger der EU eingreifen kann und für Einzelne das auch tut. Deswegen setze ich mich hier ein. Jacques Bo ist die Spitze des Eisbergs, ist vielleicht der prominenteste Fall, ist auch der Fall, der am deutlichsten die Probleme sichtbar macht. Ich kann gleich gerne erklären, wieso.
Also aus PR-Sicht kann ich das verstehen, dass man sich dann auf eine, vielleicht auf die prominenteste Person fokussiert. Das macht, das leuchtet ein. Bevor wir noch auf den konkreten Fall Jacques Bo eingehen, möchte ich noch die Frage stellen, ein Sanktionen, Sie haben es erwähnt, gegen Einzelpersonen, das ist eigentlich der Ausnahmefall. Normalerweise richten sich ja Sanktionen gegen Staaten. Es ist eigentlich eine Kriegswaffe, kann man sagen. Also eigentlich das, was man macht, bevor es dann wirklich heiß wird, bevor die Staaten zu den Waffen greifen. Nur sehen wir, gegen Russland sind es, glaube ich, das beim 20. Sanktionspaket oder irgend so etwas. Die Wirkung ist gering, sie schadet wohl der EU, insbesondere auch Deutschland, mehr als sie Russland schadet. Also der Nutzen ist zweifelhaft. Aber für eine Einzelperson sind die Folgen offenbar sehr deftig. Können Sie dazu etwas sagen?
Also Sanktionen sind zunächst einmal ein außenpolitisches Werkzeug der Staaten oder eben der EU als Verbund. Und zielt ist eigentlich keine militärische Maßnahme, wie Sie gesagt haben, innerhalb der Kriegsführung, sondern ist eine diplomatische Maßnahme. So ist das Selbstverständnis. Und es soll dazu dienen, erstmal zunächst Staaten, Regierungen dazu zu bewegen, bestimmte Maßnahmen zu unterlassen, bestimmte politische Dinge zu verändern. Es ist eine Druckausübung auf Staaten, um ihr Verhalten zu beeinflussen. Also wir können sagen, eine Erziehungsmaßnahme, die durch Diplomatie flankiert wird und die EU sagt selber, das ist eine diplomatische Maßnahme. Es ist keine, die Teil einer Kriegsstrategie ursprünglich unbedingt sein muss. Sie muss auch nicht unbedingt auf Staaten gerichtet sein. Sie kann sich auch auf internationale oder in anderen, in Drittstaaten ansässige Gruppierungen richten, wie zum Beispiel Terrornetzwerke, die mit Regierungen zusammenarbeiten oder auch nicht. Also Al-Qaida ist so ein Beispiel, wo wir starke Sanktionen dann auch von Einzelpersonen bekommen haben. Da richtet es sich eben dann nicht gegen unbedingt einen ganzen Staat, sondern eben bestimmte Gruppen sind betroffen oder dann eben auch Einzelpersonen. Diese Einzelpersonen sind in der Regel aber als Terroristen gesucht und wären sowieso strafrechtlich zu belangen, gehören aber möglicherweise nicht den eigenen Staaten an, kann aber auch. Also wir haben zum Beispiel eine Französin, die als Terroristin gesucht wurde, die wurde auch sanktioniert als EU-Bürgerin, lebte aber eben in einem der arabischen Länder und als sie zurückkam, wurde sie verhaftet und dann dem Haftrichter vorgeführt und ihr wurde der Prozess gemacht. Die wurde auch sanktioniert. Aber das, was wir heute erleben, ist ein bisschen etwas anderes. Jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, es beginnt eigentlich schon 2014 und nimmt dann an Fahrt auf ab 2022 mit dem unmittelbaren Angriff und Einmarsch in die Ukraine. Hier werden jetzt verschiedene, nicht nur Regierungsvertreter, Militärs sanktioniert, sondern natürlich auch Wirtschaftsunternehmen und dann auch Einzelpersonen, die in diesen Wirtschaftsunternehmen tätig sind. Gut. Da gibt es einen ganzen Schwung von Personen, diese Personen sind in der Regel im Ausland ansässig.
Wenn ich schnell unterbrechen darf. Ein Staat oder das Strafrecht zeichnet sich ja dadurch aus, dass es eine bestimmte Handlung mit Strafe beschwert. Normalerweise muss die Handlung zuerst begangen werden und dann erst gibt es Strafe. Jetzt gibt es für bestimmte Fälle gibt es Ausnahmen, dass man bereits die Vorbereitung bestrafen kann. Also zum Beispiel Terrorismus oder solche Dinge, da darf man bereits bei der Vorbereitungshandlung eingreifen. Aber jetzt geht es hier ja um Meinungsäußerungen. Wie kommt denn der Staat dazu, hier bereits einzugreifen?
Ja, kann ich gerne versuchen zu erklären. Also die Sanktionen sind zunächst mal kein Strafmaß, sondern sind in gewisser Weise Prävention und auch eben Erziehungsmaßnahme, um zu verhindern, dass bestimmte Aktivitäten von Staaten oder bestimmten Gruppierungen durchgeführt werden. Das ist der Sinn des Ganzen. Und wenn es jetzt um Fragen von Information geht, begründet die EU das eigentlich seit 2015, hat sie dieses Konzept zunehmend hochgefahren und dann auch schon nach der Krim-Annexion mit eben dem Sanktionspaket verbunden in Richtung Ukraine-Russland. Das Paket der Desinformation, das ist noch nicht, dass Einzelpersonen wegen Desinformation angegriffen wurden. Das war dort noch nicht primär der Fall. Aber der Faktor Desinformation spielte eine Rolle, weil man sich gesagt hat, innerhalb des Kriegs zwischen Ukraine und Russland, wo wir als indirekte Kriegspartner eben, da wir die Ukraine unterstützen, involviert sind, spielt es eine Rolle, was die Bevölkerung darüber denkt. Das weiß die EU und das weiß auch Russland und das weiß auch die Ukraine. Es hat schon eigentlich im Vorfeld zu 2014 so etwas wie eine Informationseinflussnahme mit gezieltem, strategisch manipulativen Vorgehen eingesetzt von allen Seiten, muss man sagen. Also wir tun immer so, als wären es nur die anderen. Wir haben das natürlich auch getan. Die USA tut es, die Briten tun es, wir tun das auch. Und vor dem Hintergrund hat man gesagt, die Einflussnahme, die aus Russland kommt, ist unseren Zielsetzungen und unseren Vorstellungen, was wir durchsetzen wollen, entgegenstehend. Und wir müssen diese Desinformationstätigkeit herunterfahren. Und das gilt auch für die Bevölkerung in Russland, die den Krieg unterstützt, möglicherweise. Und man wollte gerne ein Signal setzen, und das waren eben die ersten Maßnahmen, sowohl in der Ukraine wie auch in Russland, dass man Personen, die den Krieg medial unterstützen, journalistisch unterstützen oder auch schriftstellerisch unterstützen, wie auch immer, also kulturschaffende Personen, deswegen auch auf die Sanktionsliste schon gesetzt hat und das mit vorgebracht hat. In der Regel waren das aber Personen, die auch zum Beispiel einen ganzen Sender vertreten haben. Also es ging weniger um ihre private Funktion als um ihre strategische Funktion im Ganzen. Und da spielte das eine Rolle. Aber das betraf nicht die EU, sondern das betraf Personen, die in Russland oder der Ukraine ansässig waren. Und das Ziel war zu signalisieren, was ihr an Medienpolitik dort macht, ist nicht in Ordnung. Gleichzeitig war allen klar, wir haben natürlich eine Einflussnahme auch auf die EU. Aber die wurde noch nicht über das Format Sanktionen behandelt, sondern dafür haben wir hochgefahren. Corona, Migration, andere Themen spielten dabei auch eine Rolle. Über den Digital Services Act oder das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorher in Deutschland. Da wurden andere Strategien von der EU zunächst benutzt, um die informationsmanipulativen Eingriffe, die man abwehren wollte, zu bekämpfen. Und das hat eben nicht ausgereicht. Und das wird dann ich kann das nachher erklären, wie es kommt, ab 2022 hochgefahren und dann nach und nach in das Sanktionspaket implementiert und dann eben von Russland und der Ukraine ausgeweitet auf Personen aus der Schweiz, aus anderen Drittländern, aber auch aus EU-Staaten, die gar nichts mehr mit Russland zu tun haben.
Tatsache ist ja, es geht also offenbar um die öffentliche Meinung. Die wird also, Verletzung dessen, was da in Brüssel genehm ist, wird also strenger geahndet als zum Beispiel ein Terroranschlag auf die Nord Stream Pipeline. Dort, das wäre ja jetzt ein Fall, wo Deutschland tatsächlich Opfer eines aggressiven oder eines Aggressors wurde. Und den, der sie angegriffen hat, also wirklich physisch und ihnen einen schweren Schaden zugefügt hat, den unterstützen sie noch. Wer aber eine andere Meinung hat, der wird verfolgt. Jetzt aber möchte ich eigentlich noch einen kurzen geschichtlichen Diskurs. Oder es geht ja immer um die öffentliche Meinung. Damit hatten Könige in der Vergangenheit schon immer Mühe. Und deshalb waren die Untertanen auch immer schon sehr kreativ. Also sie haben dann zum Beispiel... Jean de La Fontaine hat Fabeln geschrieben, oder? Da, wenn man das gelesen hat, war dann rasch klar, wen er eigentlich meinte, aber man hat dann gesagt, ja, das ist der König und der Rabe und der Fuchs, die da miteinander sprechen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig. Dann später kamen bei Marie Antoinette zum Beispiel die berühmten Libellisten, die da zum Teil auch wirklich pornografische Schriften abgesetzt haben, auch Zeichnungen über Marie Antoinette und so weiter. Man hat auch versucht, das zu verbieten. Und eigentlich nach der Revolution, also als dem König und der Königin die Köpfe abgeschlagen wurden, hat man ja sich die Déclaration des droits de l'homme et du citoyen gegeben. Und dort steht drin, dass sich jeder frei äußern können dürfe. Also das war eigentlich eine Errungenschaft nach der Revolution und heute kehren wir da irgendwie wieder zurück. Ist das wirklich so schlimm?
Also zunächst muss man vielleicht festhalten, dass in Deutschland das Grundgesetz und auf EU-Ebene die Grundrechtscharta, die Meinungsfreiheit, also die Meinungsäußerungsfreiheit und auch die Informationsfreiheit der Bürger sehr gut schützt. Und die Grenzen sind eigentlich nur gezogen durch das Strafgesetzbuch. Und darin sind es wesentlich eben die Punkte der Verletzung der persönlichen Ehre durch Verleumdung, falsche Tatsachenbehauptung und ähnliches.
Was sagt denn die EU-Grundrechtscharta zu diesem Punkt? Ich würde die nehmen, jetzt nicht das Grundgesetz, sondern weil das ist, kann man sagen, das ist wieder deutsch. Die EU-Grundrechtscharta sollte ja eigentlich eine größere Wirkung haben. Und da unsere Schweizer Landesregierung zieht es ja auch sehr auf die EU. Da ist sicher auch interessant, was dort eigentlich drinsteht.
Ja, also das ist deutlich kürzer als der Artikel 5 im deutschen Grundgesetz. In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist es der Artikel 11. Und ich kann den gerne mal zitieren, ich habe den mir gerade aufgerufen, der heißt Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit. Und in Artikel 1 heißt es dann, jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Information und Ideen, und jetzt kommt es, ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Absatz 2 ist dann relativ einfach. Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet. Ja, wenn wir uns das anschauen, natürlich kann heute jeder seine Meinung, wenn sie als Meinung gekennzeichnet ist, sagen. Sie ist natürlich durch Strafgesetzbuch konturiert und eingegrenzt. Das ist richtig und gut. Wobei diese Grenzen, das wäre nochmal ein eigenes Thema, auf EU-Ebene und dann vor allen Dingen auch auf den nationalen Ebenen, zum Beispiel über die Verschärfung des Paragraphs der Volksverhetzung weiter eingegrenzt worden sind in den letzten Jahren. Die Politikerbeleidigung in Deutschland ist verschärft, sowas wieder eingeführt worden und so. Also gibt es verschiedene Punkte, wo das Strafgesetzbuch die Grenzen enger gezogen hat. Aber der entscheidende Punkt ist...
Neuerdings wollen Sie ja sogar Dinge bestrafen, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen.
Ja, genau, darauf will ich jetzt gleich hinaus.
Habe ich da noch überhaupt keine Strafbarkeitsgrenze?
Ja, vielleicht vorher noch einen anderen Punkt, den man an diesem Absatz 1 festmachen kann. Informationen und Ideen sind ohne behördliche Eingriffe frei äußerbar zu sein, haben frei äußerbar zu sein in der Europäischen Union. Und also an diesem Absatz 1 sehe ich mittlerweile mindestens zwei Dinge, wo wir das nicht mehr garantiert haben. Behördliche Eingriffe sind zwar verlagert auf die Unternehmen, sie sind aber durch das EU-Gesetz, zum Beispiel über das Gesetz für digitale Dienste, angelegt. Und da kommt es auf das, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich, dass es auch um Inhalte geht, die legal sind, die aber, so definiert es dann die EU, als in gewisser Weise zumindest schädlich oder für die öffentliche Meinung irreführend und eben in der weiteren Perspektive als schädlich erachtet werden können.
Also aber das sind ja Kriterien, die im Text da gar nicht erwähnt werden. Ich sage
eben. Und das ist genau der Punkt. Ich sprach vorhin schon von den Grauzonen. Die werden halt hier bewusst erweitert. Denn was als schädlich zu erachten ist, ja, das bestimmt der, der es zensiert. Und dafür hat die EU ein ganzes System aufgebaut, das behördlich verankert ist. Aber die eigentliche Zensurmaßnahme unter dem Digital Services Act nehmen die Unternehmen vor. Und dabei kommt es, wie eben auch Studien 24 und 25 jetzt zeigen, zu einem bis zu einem Overblocking, das über 90%, bis zu sogar 99%, was Kommentare angeblich einem Bericht gerade entnehmen konnte aus Mai 24, angeht von legalen Inhalten. Aber die Unternehmen stehen unter Druck. Sie müssen, wenn sie nicht richtig ausreichend blocken, unter Umständen mit einer Strafe von bis zu 6% ihres Jahresumsatzes als Strafe zahlen. Wir haben ja gehört, Elon Musk hat eine immense Strafe bekommen,
die aber nicht alles zahlen. Aber da kommen wir bereits in Details. Bleiben wir doch ganz grundsätzlich. Das Konzept von Freiheits- und Grundrechten ist ja eigentlich denkbar einfach. Ich sage immer, die entsprechenden Artikel sind in einfacher Sprache abgefasst, damit es auch Politiker verstehen können. Freiheitsrechte sind ein Abwehrrecht gegenüber dem übergriffigen Staat. Und wie kann es da sein, dass genau dieser Staat sich das Recht herausnimmt, die Regeln festzulegen und an diesen Regeln schraubt? Genau dafür sollen uns diese Bestimmungen in Grundrecht, in den Karten, in der Verfassung und so weiter schützen. Wie kann es da sein, dass sich ausgerechnet die Leute, gegen die sich das richtet, darüber sich hinwegsetzen können? Wir haben ja das auch bei Corona gesehen. Die Leute, die in einem Ausnahmefall oder in einer Notsituation besondere Rechte für sich ableiten, sind in der Lage, diesen Notstand auszurufen. Das ist doch absurd.
Also das Ganze hat natürlich eine unendlich lange Tradition, eigentlich quasi mit der Garantie der Meinungsfreiheit und der entsprechenden Medienfreiheit setzt. Wir können das zum Beispiel 20. Jahrhundert, direkt vom Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA zum Beispiel, als Entwicklung nachvollziehen, betrifft aber auch Europa. Dass mit der Medien- und Pressefreiheit sofort so etwas schon wie ein Faktcheck auch eingeführt wurde. Und was ist ein Faktcheck? Der bestimmt, was Fakten sind, die wirkliche Fakten sind. Natürlich der Faktcheck, das entzieht sich einer gewissen Kontrolle. Und dann konnten damals die Medien sagen, okay, das drucken wir nicht. Oder wir drucken nur, wenn das nach unserer Auffassung die Fakten sind, die eben Fakten sind. Diese Fakten sind immer Konzepte, pure Fakten, also ganz einfache, vielleicht hier steht ein Stuhl, darüber wollen wir uns nicht streiten. Aber sobald es schon um komplexere Dinge geht, kann man sich darüber streiten. Also das heißt, die haben eine Art von interner Zensurbehörde, in Anführungszeichen schon immer implementiert gehabt. Das ist die Medienkontrolle der Medienhäuser selber, die das implementiert haben und die immer schon mit Mächtigen, das können Firmen, Konzerne oder Politiker sein, Regierungen sein, die irgendwie auch zusammenarbeiten, dort einen Einfluss dann ausüben. Und dann geht es natürlich auch darum, dass Dinge rausgebracht werden, es läuft unter dem Label Softpower oder Propaganda, die politische Richtung unterstützen. Die öffentliche Meinung wird gezielt beeinflusst, auch über die Medien, und das erleben wir bis heute. Jetzt haben wir heute aber eine andere Situation. Die Medienkontrolle ist durch das Internet und die sozialen Medien dieser Zugriffsmöglichkeit entglitten. Und es haben sich Blogger verselbstständigt, die tun und lassen, was sie wollen. Da ist kein Medienhaus mehr, das auf eine Regierung hören kann oder auf einen Konzernchef, dass irgendetwas nicht rauskommen soll, weil es der Policy schadet. Und dann musste überlegt werden, wie können wir die diffundierende öffentliche Meinung wieder einfangen. Da gibt es eine große, lange Debatte, die auch mit Terrorismusfragen und so weiter zu tun hat. Denn am Ende ist die freie Partizipation eine, die eben auch die Regierungslinien außer Kraft setzen kann. Das ist sozusagen das eine, das entzieht sich der Kontrolle und gewinnt unglaubliche Reichweite und Viralität. Dann darf das nicht unterschätzen. Das sind Millionen von Menschen, die man erreichen kann, die man hinter sich bringen kann, auch in der Position bringen kann, die sich den Narrativen, die eigentlich durchgesetzt werden sollen, entgegenstellen. Also es gibt ein Steuerungsproblem, das es in diesem Ausmaß vorher nicht gab. Und das andere ist, wir haben eine neue Situation. Ich weiß nicht genau, ab wann wir das datieren können, dass die eingesetzt hat. Ich würde mal so Pi mal Daumen sagen, ab Ende der 90er Jahre. Dass es grundlegende übernationale Gestaltungs Richtungen gibt in verschiedenen heißen Themenbereichen, die man durchsetzen möchte gemeinsam. Und man hat aber das Problem, dass ein großer Teil der Bevölkerung nicht informiert ist oder sehr gut informiert ist und schon anders möchte. Und dieser sehr gut informierte Teil der Bevölkerung nutzt die digitalen Medien, um gegenzusteuern. Und dann entsteht der Kampf um die öffentliche Meinung. Es sollte eigentlich produktiv sein. Aber wenn die Mächtigen sagen, das sind sensible Themen, die das Leben des Kollektivs angehen, in Fragen der Gesundheit, da sind wir bei Corona, bei Fragen der Migration, bei Fragen Klimawende geht das Überleben des gesamten Planeten an, dann die Kriege, die Wahl, also die sensiblen Themen, die die Kollektive betreffen. Dort muss man steuernd eingreifen und verhindern, dass es eine Gegenströmung oder Gegenströmungen durch digitale, aber auch auf der Straße dann stattfindende Partizipation gibt. Und man muss im Keim präventiv verhindern, dass sich diese Agglomerate einer Gegenströmung durchsetzen. Und eben das Problem ist, viele dieser Narrative, ich nenne es auch bewusst Narrative, die Politiker nennen es auch so, entbehren einer sachlichen Grundlage und sind in vielerlei Hinsicht, wie wir bei Corona gesehen haben,
aber auch hier
absolut abgedriftet.
Auch hier wieder müssen wir es doch auf eine ganz einfache Basis runterbrechen. Diese Konzepte, diese Gestaltungskonzepte, die da in irgendwelchen internationalen Gremien erdacht und durchgesetzt werden, die mögen ja vielleicht sogar vernünftig sein. Aber in einer Demokratie muss doch, und ich meine, bei Ihnen steht es sogar ausdrücklich im Grundgesetz, die Staatsgewalt, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Also ist es das Volk, das die Richtung vorgibt und nicht irgendwelche internationalen Gremien. Auch hier haben wir doch eigentlich die Demokratie auf den Kopf gestellt. Kann man das so sagen oder ist das polemisch?
Nun, es war schon immer so, natürlich, wenn das Volk der Souverän ist, geht es darum, den Souverän zu überzeugen. Es ist ein Kampf um die Köpfe der Menschen. Und das heißt, es muss ein über den Rundfunk, über die Medien, über die Presse, die öffentliche Meinung so gestaltet werden, dass das dabei rauskommt, was man haben will. Und die Kräfte, die das anders sehen, kämpfen darum, das zu verhindern und auch entsprechende politische Wirksamkeit zu bekommen. Wenn sie aber, also das ist der entscheidende Punkt, in den sensiblen Themen, die auch internationale Wirksamkeit haben, das sind nicht nur nationale Fragen, es geht bei all diesen Themen um internationale Fragen, hinter denen geopolitische Intentionen stehen und natürlich gewaltige Kapitalinteressen, wenn wir an bestimmte sensible Themen denken. Hier gibt es gewaltige Mächte dahinter, die wollen, dass ein bestimmter Diskurs gewinnt. Und sie wollen die, die diesen Diskurs in Frage stellen, aus der Welt schaffen. Jetzt kommen wir einmal zu Jacques Burckhardt zurück. Sein Buch, mit dem er sich aus dem Mainstream befördert hat. Jacques Burckhardt war ein angesehener Analyst, Militäranalyst, Geheimdienstler aus der Schweiz, oberster Schweizer Armee. Er hat für die NATO gearbeitet und war eben unter anderem in Osteuropa-Spezialist in der Ukraine tätig, um die Proliferation von Kleinwaffen zu verhindern. Er kennt sich auch über die gesamte Entwicklung von 2013, 2014 folgendes sehr gut aus. Er ist 2018 in Ruhestand gegangen. Das Buch, was ihn aus dem Mainstream heraus, in dem er vorher ein gefragter Gast war, befördert hat, war ein Buch, wo es heißt Regieren durch Fake News. Und das ist genau unser Thema hier. Er sagt, spezifisch jetzt auch auf den Ukraine-Krieg, aber auch auf andere internationale Auseinandersetzungen und Konfliktherde, dass man beobachten kann, wie hier die westlichen Mächte, spezifisch, sag mal, westlich gehört die USA jetzt auch dazu, bestimmte Vorstellungen aus bestimmten Gründen durchsetzen wollen und diese Vorstellungen durch Medien, auch durch Wissenschaft unter anderem, nebenbei gesagt, in den Köpfen der Menschen verankern wollen. Und er nennt das eine Fake-News-Verbreitung durch die westlichen Mächte, die die Medien benutzen. Und alle, die diese Auffassung, die er als Fake-News bezeichnet, in Frage stellen, die werden ja stigmatisiert, aus dem Verkehr gezogen, gecancelt, wie er dann auch gecancelt wurde. Und dann zeigt er, und das ist das Buch, das übrigens nur auf Französisch existiert, bisher ist es nicht übersetzt, wo er diese These eben aufstellt und dann eben ausführt, indem er uns zeigt, wie diese Fake News für verschiedene Konflikte, unter anderem der Ukraine, aussehen. Und er zeigt dann das Gegenbild. Und das Entscheidende ist, dieses Gegenbild entwickelt er anhand von amerikanischen, im Wesentlichen US-amerikanischen journalistischen Arbeiten, aber auch der Berichterstattung aus der westlichen Ukraine selbst, die diesem Narrativen widersprechen. Und das ist seine Hauptarbeit seit 2020 bereits, die Narrativbildungen aufzudecken, zu hinterfragen. Und dann ist die Schlussfolgerung daraus, was wir hier sehen, ist letztlich eine Irreführung der Bürger mit politischer Zielsetzung, damit sie zum Beispiel jetzt nach 22 eine militärische Unterstützung der Ukraine durch finanzielle Mittel und so weiter unterstützt, befürwortet. Und abweichende Stimmen, die zeigen, dass das so nicht funktionieren kann und so weiter, müssen unterdrückt werden, weil sie den politischen Intentionen widersprechen.
Dafür
er am Ende abgestraft wurde.
Aber wenn die in den Verfassungen und Deklarationen verbriefte Meinungsäußerungsfreiheit überhaupt einen Sinn hat, dann doch wohl der, die Narrative der Regierenden zu hinterfragen. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Absolut richtig. Und deswegen wird seitens der Regierenden auch klargestellt, natürlich haben wir Meinungsfreiheit und wir dürfen kritisieren. Allerdings dann, wenn Dinge als schädlich erachtet werden und als irreführend, dann beschädigen sie die Meinungsfreiheit. Deswegen, wir müssen die Meinungsfreiheit schützen und dann müssen wir eben Gremien haben, und das sind in der Regel eben keine Behörden, sonst würde es dem Wortlaut des Gesetzes
widersprechen.
Dafür nimmt man Privatunternehmen, die damit beauftragt werden. Es wird so aufgebaut, dass das funktioniert, im ganzen Zensurkomplex auf die Weise.
Gut.
Libanett von Angelo Löwenthal hat das für Deutschland jetzt mal aufgearbeitet. Es gibt einen gewaltigen, groß ausgebauten Komplex an privaten Unternehmen und dann semi-staatlich durch eben Verbindungen und auch Finanzierungen eingebunden, die dann diese Zensuroperationen für legale Inhalte ausüben.
Das wird aber das ist ja dann eigentlich das Konzept von Idi Amin, der gesagt hat, es gibt sehr wohl eine Freiheit der Rede, aber es gibt die Freiheit nach der Rede kann ich nicht garantieren.
Leider ist das ein bisschen so, wobei in der Regel die Freiheit ja noch gegeben ist, es sei denn, wir kommen in den Bereich des Strafgesetzbuchs, was übrigens enger wird. Ich habe gestern eine Diskussion auch mit meinem verfassungsrechtlichen Kollegen darüber gehabt und habe ihn gefragt, wir hatten bei uns im Fach der Europawissenschaften uns gefragt, was ist eigentlich mit den Kriegsverbrechen? Mittlerweile ist es so, dass man eben in Deutschland nicht nur den Holocaust nicht relativieren darf, leugnen sowieso nicht darf, sondern auch, und das müssen Sie festhalten, aktuelle Kriegsverbrechen. Es ist dabei eben aber auch nicht gesagt, wer festsetzt, was als aktuelles Kriegsverbrechen als
Gerichte entscheiden. Aber das ist eine düstere Situation, muss ich also sagen. Jetzt aber vielleicht noch, können Sie uns etwas sagen, noch zum Schluss jetzt, wie geht es Herrn Bo? Sieht er irgendwie Licht am Ende des Tunnels? Die Schweizer Regierung soll sich ja jetzt offenbar irgendwie auf Hinterkanälen da in Brüssel gemeldet haben. Ich weiß nicht, was genau davon stimmt. Vielleicht ist es auch nur, um die Heimatfront zu beruhigen, was ich eher befürchte. Aber wie geht es ihm und wie läuft auch diese Petition, die Sie da zu seinen Gunsten lanciert haben?
Also am 9. Januar hat sich die Schweizer Botschafterin bei der EU gemeldet, eine Frau Rita Adam, mit einer Demarche, diplomatische Intervention oder so etwas. Und das gilt als bestätigte offizielle Reaktion. Darüber gibt es aber offenbar bisher keine offizielle Pressemitteilung, nur Aussagen gegenüber den Medien. Und Jacques Beau sagt, das habe tatsächlich stattgefunden. Er selbst ist allerdings enttäuscht, weil auch die Schweiz ihm gegenüber sich nicht sehr deutlich mit Unterstützung für ihn eingesetzt hat. Nur muss man für ihn sagen, er lebt ja in Brüssel und möglicherweise war es der EU, dem EU-Rat, dem GASP-Rat, der Außen- und Sicherheitspolitik zuständige Rat, nicht klar, dass Jacques Beau nicht in der Schweiz lebt, sondern in einem EU-Land lebt. Und die Sanktion bedeutet, er darf nicht ein- und ausreisen und alle seine Konten sind eingefroren. Und das heißt, es gibt 0 Euro, um seine Miete zu bezahlen, einen Anwalt zu bezahlen oder sich ein Butterbrot zu kaufen.
Wie überlebt man so?
Eine finanzielle Unterstützung ist strafrechtlich bewährt. Also man darf ihm jetzt kein Geld leihen und sagen, hier hast du 100 Euro und dann kauf dir mal ein Mittagessen. Das geht nicht.
Aber dann wird er ausgehungert. Das ist ja wie eine mittelalterliche Belagerung im Grunde.
Es ist der gesellschaftliche Tod. Sie haben Berufsverbot, Sie können gar nichts mehr machen. Wenn Sie als EU-Bürger von diesen Sanktionen betroffen sind, bricht alles zusammen. In Berlin sitzt Hüseyin Doğru, er ist von der EU als Türke türkischer Staatsbürger klassifiziert worden. Er ist aber deutscher Staatsbürger und nicht türkischer und lebt in Berlin. Und ihm wurde dann auf Petition seines Anwaltschaft seines Anwalts hin genehmigt, für seine drei Kinder, zwei Säuglinge darunter, seine Frau und ihn, 506 Euro im Monat von seinem Konto abheben zu dürfen. Und unlängst hat die Bank, das passiert eben auch, dieses Konto noch gedebankt. Er hat jetzt 0 Euro. Ja, wovon leben solche Menschen, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können und gar nichts? Sie leben davon, dass irgendwelche Menschen sich um sie kümmern. Geld geben dürfen sie ihnen nicht, dann machen sie sich strafbar. Es ist eine Menschenrechtsverletzung erster Güte. Nicht mal einer Person, die Hilfe suchen nach Deutschland kommt, würde man ein solches Schicksal angedeihen lassen. Dafür gibt es Gesetze. Jeder, der kommt, wird wenigstens eine minimale Existenzsicherung erfahren. Wer unter Sanktionen steht und in der EU lebt, ob er EU-Bürger oder nicht ist, ist da egal, wer hier seinen ersten Wohnsitz hat, dem wird die gesamte Existenzgrundlage mit einem Schlag unvorangekündigt entzogen. Und deswegen engagiere ich mich jetzt nicht nur für Jacques Bou, sondern für alle, auch nicht nur für die, die wegen der Meinungsfreiheit angegriffen werden, was ein Sonderfall ist, der sowieso dem Fass den Boden ausschlägt. Das kann man das nicht sagen, weil ihnen, das ist wirklich menschenrechtsverletzend, die Existenzgrundlage genommen wird. Und das kann nicht sein. Es kommt dadurch zustande, dass EU-Sanktionen dafür nicht gemacht waren. Sie waren als diplomatisches Werkzeug für Staaten oder für im Ausland agierende Personen, die vielleicht ein Konto in Deutschland hatten und die Rücklage gemacht, aber nicht für Bürger, die hier leben. Und wie gesagt, dann muss das anders gehandhabt werden. Die müssen einen Antrag stellen, dass sie eine gewisse Summe zur Existenzsicherung abheben können. Das dauert aber Wochen, Monate. Und dann wird plötzlich das Geld trotzdem entzogen. Das heißt, die sind nicht lebensfähig und sind darauf angewiesen. Jacques Bou sagt, ich habe nette Nachbarn, die dann kommen und mich zum Essen einladen und mir einen Topf Suppe vorbeibringen.
Ein düsterer Situationsbericht aus einem Gemeinwesen, das sich als Friedensprojekt bezeichnet. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Frau Stahl, für diese Einblicke.
Zeichnen Sie die Petition. Es gibt mehrere Petitionen für Jacques Bou. Man müsste sie eigentlich für alle Personen machen. Und ich glaube, es gibt mittlerweile auch Texte, die sich auch insgesamt gegen solche Sanktionen wenden.
Also wir werden diese Petition in den Folgenbeschreibungen einführen. Man kann sich eintragen, wer das möchte. Ihnen danke ich für Ihren Einsatz für die Meinungsäußerungsfreiheit, die Freiheit der Andersdenkenden wohlbemerkt. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Deutsch und Deutlich, und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Alles Gute.
Ich bedanke mich sehr. Auf Wiedersehen, Herr Zanetti.